ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast über die kleinen und großen Entscheidungen von Gesellschaft und im Privatleben. Zunächst eine kurze Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den letzten Folgen. Ist es Sünde, AfD zu wählen? Klares Ja. Coca-Cola zu trinken? Eigentlich schon, auch wenn wir es ungern zugeben. Im Stadion zu hassen? Ja, auch wenn es manchmal Spaß macht. In den Urlaub zu fliegen? Leider ja, solange bis irgendein Supertreibstoff erfunden wird. Schwul zu sein? Auf gar keinen Fall. Katholisch zu sein? Ja. Ja, wenn man nichts dagegen unternimmt, einem Junkie einen Euro zu geben? Nein. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, wie wir zu diesen Ergebnissen gekommen sind, alle Folgen kann man nachhören bei Spotify, Podimo, Apple Podcasts und bei YouTube. Am besten abonniert ihr den Podcast gleich, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Mein Name ist Christoph, ich bin quasi der Zoodirektor Tierlieb dieses Podcasts und bei mir ist Tierpfleger Alex und Urs, der einzige sprechende Diakon der Welt. Ist natürlich Quatsch, aber irgendwie musste ich ja Benjamin Blümchen hier in die Anmoderation einbringen.
Unbedingt.
Wieso,
unbedingt,
erfahren wir gleich. Ihr dürft jetzt aber kurz Törö oder Hallo sagen.
Hallo.
Hallo.
Per Brieftaube und per Faxgerät oder wie auch immer, haben uns viele, viele ZuhörerInnen, ZuschriftInnen erreicht. Dafür vielen, vielen Dank. Besonders freuen wir uns natürlich immer über Themenvorschläge. Und woran erkennt man einen guten Themenvorschlag für Ist es Sünde? Ja, wenn die Frage gleich so ein ungutes Gefühl in der Magengrube auslöst, weil man sich ein bisschen ertappt fühlt. Und genau so ging es mir bei der Frage unserer Hörerin Felicitas aus Braunschweig. Denn die fragt:
Ist es Sünde, in den Zoo zu gehen?
Und wie immer gilt, wenn einer der beiden Diakone hier ins pastorale Geschwafel abgleitet oder sonst wie theologisch gewählt daher predigt, dann soll nach Altvätersitte die pastorale Hupe ihn treffen. Die klingt so. Und wer am Ende am häufigsten den Buzzer von Jericho hat erschallen lassen, der muss büßen. Jetzt stellen wir noch den kanonischen Countdown. Und dann geht's auch schon los. Zunächst das Bekenntnis: Geht ihr in den Zoo?
Ja.
Urs, warum und wann gehst du in den Zoo?
Wir gehen oft in den Zoo. Wir haben damit mit der Familie angefangen, aber ich selber bin da auch gerne. Aber es wird immer weniger, weil die Kinder immer größer werden.
Das ist der Zoo in Münster, nehme ich an?
Genau, der Allwetterzoo.
Ja. Noch andere Zoos, die du, zoologische Gärten, die du empfehlen kannst, würdest?
Der Zoom in Gelsenkirchen.
Mhm. Die Zoom-Erlebniswelt.
Die Zoom-Erlebniswelt. Und natürlich fahren wir manchmal wegen der räumlichen Nähe auch in den Zoo nach Osnabrück.
Ossenbrügge für alle die, die kein Hochdeutsch verstehen. Womit ich bei dir lande, Alex. gehst du in den Zoo?
Das ist ewig lange her. Also tatsächlich das letzte Mal. Ach, sicherlich im Alter von 5, 6 Jahren. Aber das hat jetzt gar nichts mit dieser Aufnahme zu tun. Nächste Woche werde ich den Tierpark Thüle besuchen mit meinem Patenkind.
Mhm.
Genau, freue ich mich schon.
Wie alt ist das Patenkind?
5 Jahre.
Mhm. Wo ist das Thüle?
Thüle in der Nähe von Frieseute. Mhm. Ja, so. Also im hohen Norden.
Ja. Also bei einer dieser riesengroßen Städte in
ganz
Niedersachsen.
Genau, diese Metropole.
Ja.
Ganz genau.
Ich habe ja gerade gesagt, dass mir die Frage unserer Hörerin direkt so ein komisches, ungutes Gefühl in der Magengrube bereitet hat. Ist das bei dir auch so, Alex?
Ja,
oder ist das bei dir, ach ja, ich fahre den Zoo, ist doch schön?
Ja, bei mir war es tatsächlich so, als ich von diesem Wunsch, den ich auch großartig finde, Hörerwunsch, so, dass ich dachte, naja, ja, ist es bestimmt. Ja, das ist bestimmt nicht okay. Aber ich habe natürlich recherchiert und meine Meinung dann doch leicht verändert. Aber dazu später mehr.
Mhm. Urs, du bist ja jemand, der sehr nicht nur auf das Wohl der Mitmenschen achtet, ich nehme an, auch auf das Wohl der Mittiere. Ist das für dich bei dem Zoobesuch dann ausgeblendet?
Ja, aber leider ja nicht nur da. Also ich esse ja auch Fleisch, obwohl ich mal Vegetarier war und so. Leider nicht nur da. Tatsächlich ist es in dem Fall ausgeblendet, ja.
In der Bibel steht, macht euch die Welt untertan. Mich würde interessieren von euch, die sich ja mit der Bibel weitaus besser noch auskennen als ich, ist da auch so ein Unterschied zwischen Altem und Neuen Testament, wie wir das in anderen Fragen schon gesehen haben, dass, also auf mich wirkt es dann im Neuen Testament, einige Fragen liberaler geklärt sind. Ist das bei dieser Frage auch so? Also im Alten Testament, jo, der Mensch ist der Boss, und im Neuen Testament nicht mehr so? Gibt es da auch so einen Unterschied?
Also ich würde mal sagen, im Alten Testament gibt es diesen Unterschied so nicht. Also wenn man in die Schöpfung Geschichte blickt, also tatsächlich in das erste Buch der Bibel, Genesis genannt, da werden die Tiere und die Menschen am sechsten Tag geschaffen. So, also haben, sagen wir mal so, von der Wertigkeit her, stehen sie im Grunde genommen auf dem gleichen Level. Aber was dann relativ schnell dazu kam in der Auslegung, dass sich der Mensch, wie du schon gesagt hast, ja, die Erde und damit verbunden auch die Tiere untertan machen soll. Ja, da kam tatsächlich direkt so eine Bewertung mit da rein und eine Abwertung, die ich aber so, ich weiß nicht, wie du das siehst, Urs, auf den ersten Blick nicht sehen kann.
Aus dem alten Verständnis von Herrschaft könnte man ja jetzt positiv aber auch sagen, ja, ja. Herrschaft hat erstmal auch mit ganz, ganz viel Verantwortung zu tun,
ja,
oder?
Ganz genau, ja, das würden auch eine Menge Exegetinnen und Exegeten so sehen.
Exegetinnen und Exegeten sind Experten, die religiöse Schriften wie zum Beispiel die Bibel interpretieren und analysieren, um deren Bedeutung und Botschaften zu verstehen und zu erklären.
Dass man, wie das haben wir hier auch schon ein paar Mal gesagt, man muss ja natürlich auch verstehen, was haben die Leute damals damit gemeint. Und eine Herrscherin, ein Herrscher, der Untertanen hat, hat vor allem auch eine ganze Menge Pflichten. Der muss sich um die kümmern, der muss dafür sorgen, dass es denen gut geht.
Also der ist nicht wie das Kind, das Kindergeburtstag hat, einfach der Bestimmer von alles, sondern der muss viel leisten.
Nein, dafür gibt's klare Regeln. Thomas von Aquin hat ja auch mal gesagt, die Monarchie ist die beste Staatsform überhaupt. Vorausgesetzt, der Monarch ist gut. Und das ist natürlich immer das Problem. Ne? Und deswegen funktioniert es eben doch nicht. Weil, wenn er erstmal der Monarch ist und er ist schlecht, dann wirst du ihn halt nicht mehr los. Mhm. Ne? Außer durch Gewalt vielleicht. Und dann hast du ein Problem. Und ich glaube, da gibt es ein ganz falsches Verständnis, was das heißt, Herrscher zu sein, wenn man da meint, ja, die Bibel hat ja gesagt, hier beutet alles aus und bringt alles um, nutzt, wie ihr wollt. Das ist da... Also da ist sich die Theologie eigentlich ganz sicher nicht damit gemeint. Ganz, ganz sicher.
Also
nicht.
Dann haben wir schon mal klar, macht euch die Erde untertan, heißt in unserer Lesart heute vor allen Dingen, seid verantwortlich für die Erde, übernehmt Verantwortung. Das haben wir in diesem Podcast ja schon mal auch bei anderen Themen so besprochen. Naja, dann gucken wir doch mal auf unsere Verantwortung, wie wir die wahrnehmen, wenn wir in den Zoo gehen. Was ist problematisch daran, in den Zoo zu gehen?
Also ich hab tatsächlich mit der Leiterin oder Geschäftsführerin des Tierparks Thüle gestern telefoniert.
Wie du das immer machst, bevor du irgendwo hingehst.
Natürlich.
Du stellst dich erstmal vor, Herr Rolf, es kommt demnächst.
Damit die Leute wissen, ich komme, nur damit sie dann nicht überrascht sind, damit der rote Teppich da ist und die Kapelle.
Sie sich nicht wundern und so weiter. Ihr kennt das doch.
Ja, wir kennen das von dir.
Also, Spaß beiseite. Ich habe sie angerufen, weil ich mir natürlich eine Meinung bilden wollte. Und sie sagte, ja, das ist ganz interessant, wenn man noch so auf die Zeit von Völkerschauen auch schaut. Ne? Also Jahrmärkte, noch Anfang des 20. Jahrhunderts ja tatsächlich
also,
zu sehen.
Wer das nicht kennt, also in zoologischen Gärten wurden eben nicht nur Tiere vorgeführt, sondern Menschen vorgeführt. Da wurden Leute aus afrikanischen Ländern zum Beispiel nach Europa gebracht und die waren dann, man muss leider sagen, ähnlich wie Tiere dann da ausgestellt. Und dann konnte man als Europäer eben, so sehen also afrikanische Menschen aus.
Genau, ne? Und also furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Und da ging es jetzt wieder bezogen auf die Tiere natürlich um die Präsentation. Ja, man wollte etwas Exotisches präsentieren und so das große Thema Tierschutz spielte da überhaupt gar keine Rolle. Also man färchte Tiere auf relativ engem Raum zusammen und es war irgendwie völlig egal, wie die gehalten wurden. Hauptsache, man konnte sie einer großen Menge von Menschen präsentieren. Da hat sich Gott sei Dank sehr, sehr viel getan. Alexandra Grothaus heißt sie übrigens, schöne Grüße von dieser Stelle, sagte, nein, also mittlerweile ist völlig klar, dass die zum Beispiel Initiative Pro Zoo sehr penibel und zu Recht auf die Mindestanforderungen Wert legt, die für alle Zoos gelten. Und sie sagt, die Tendenz bei allen Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich tätig sind, ist die, dass man viel weniger Tiere mittlerweile aber auf immer größer werdenden Flächen zur Schau stellen möchte. Also man kehrt jetzt oder man nimmt Abstand von diesem typischen Präsentationsgedanken.
Da ist vielleicht die von dir eingangs erwähnte Zoom-Erlebniswelt ja auch ein Beispiel. Die haben sich ja bewusst vor einigen Jahren von einem Teilbestand getrennt, um zu sagen, ja, wir spezialisieren uns ein bisschen auf Tiere aus gewissen Regionen der Welt und haben dann mehr Platz. Radikalere Tierschützer würden sagen, Augenwischerei, das ist immer noch viel, viel, viel zu wenig Platz für Tiere, die in der freien Wildbahn einen einfach viel, viel größeren Auslauf gewohnt sind, oder?
Ja, das würden sie sagen und auch dazu hat sie ein, finde ich, sehr, sehr gutes Beispiel gebracht. Also, die Zoos, was viele überhaupt gar nicht wissen, nehmen ja unter anderem auch an Auswilderungsprogrammen teil. Also sorgen dafür, dass Tiere, die in der freien Wildbahn vom Aussterben bedroht sind oder aufgrund einer Virusinfektion vom Aussterben bedroht sind, dass diese dann in den Zoos gezüchtet werden können oder weitergezüchtet werden mit der Idee der Auswilderung. So, und dazu tragen sie natürlich zum Artenschutz bei und da finde ich, können Kritiker mit diesem Argument ruhig kommen, aber hier steht die Schöpfungsverantwortung im Vordergrund.
Ja, also PETA zum Beispiel, also der Umweltschutzverband, Tierschutzverband, der große.
Das P steht für Program oder Petition? Also das, was danach kommt, ist Ethical Treatment of Animals, aber das vielleicht wird uns da jemand helfen können.
PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, ist eine Organisation, die sich für Tierrechte einsetzt. Sie kämpft gegen Tiermissbrauch und fördert den ethischen Umgang mit Tieren durch Aufklärung, Kampagnen und Protestaktionen.
Also, die würden sagen, das ist alles totale Augenwischerei. Die haben da eine ganz klare Haltung. Die sagen, alle Zoos auflösen. Artenschutzargument ist nur total vorgeschoben, dass...
Genau, Peter schreibt, nur 20-25% aller weltweit bedrohten Säugetiere werden überhaupt in Zoos gehalten.
Genau,
also es geht gar nicht um diese Tiere.
Genau, und 3% der Reptilien. 3% der Reptilien sind lediglich bedroht. 97% der Reptilien, die man erhält, sind es nicht. Und dann ist die Frage, ja, wenn ihr uns jetzt mit Artenschutz kommt, warum, nehmen wir mal den besten Fall an, es sind 25% Tiere, die bedroht sind, die im Zoo leben, wozu denn dann bitte die anderen 75%? Wohl ganz klar, um damit Zuschauer, Zuschauerinnen anzulocken, um damit Geld zu machen, dann würden die vom Zoo sagen, ja, das müssen wir ja auch machen, sonst hätten wir gar kein Geld für die anderen, das muss ja irgendwie mitgemacht werden, aber die würden sagen, das klappt nicht. Und Peter sagt, die Auswilderung funktioniert auch gar nicht, weil die Tiere, die so großgezogen werden im Zoo, sind gar nicht lebensfähig in der Natur. Das können die gar nicht da lernen. Also einige. Und es gibt auch einfach eine Zahl zwischen vom Bundestag. Ne, und das finde ich wichtig, weil das eben nicht ein Zoobesitzer oder eine Zoobesitzerin ist und Peter auf der anderen Seite, sondern es ist der Bundestag. Der Deutsche Bundestag sagt, zwischen 2005 und 2020 sind 149 Tiere aus deutschen Zoos im Ausland ausgewildert worden. Und da sagen die Leute, ja, das ist ja für den riesigen Aufwand, den er macht, 149 Tiere, das ist ja viel, viel, viel zu wenig, weil man muss ja sehen, wie viele Millionen Tiere sind, wenn man nach Peter sagen würde, in Haft. Und 149 sind freigekommen. Das steht in keinem Verhältnis. Gebt das Geld, was ihr für Zoos ausgebt, gebt das direkt in Artenschutzprogramme, in richtige Artenschutzprogramme. Dann könnt ihr damit viel, 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 viel mehr bewirken und viel, viel, viel mehr Tiere schützen. Und dann kommen mehr als 149 Tiere wieder in die Wildnis.
Ich würde gern ein Beispiel daneben legen, und zwar in Kasachstan die Auswilderung der sogenannten Schewalski-Pferde. Heißen tatsächlich so, vom Aussterben bedroht, ja, und durch dieses Zuchtprogramm in diversen Zoos, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ist es gelungen, einen großen Bestand dieser Schewalski-Pferde wie sagt man, aufrecht zu erhalten und diese also auch unter Bedingungen aufzuziehen, die eben auch den Bedingungen nahezu in der freien Wildbahn entsprachen und die Auswilderung also hervorragend geklappt hat. Und dadurch einfach Artenschutz auf jeden Fall gewährleistet war. Das ist ein positives Beispiel.
Aber es ist doch schon so, dass das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, positive Nebeneffekte des Zoos sind. Der Zoo hat eigentlich nach wie vor einen anderen Hauptzweck, nämlich, dass wir uns die Tiere ansehen können.
Ja, genau. Und genau diese Frage habe ich Alexandra auch gestellt und sie sagt, ja, und vor allen Dingen finden wir es total wichtig auch, natürlich sind alle willkommen, aber vor allen Dingen Kinder an die Tiere und die Präsentation der Tiere heranzuführen. Also unter natürlich guten Bedingungen. Weil sie sagt, und das hat mich sofort überzeugt, alles, was wir schmecken können, was wir riechen können, was wir begreifen können, was wir erfahren können, also sie bezog sich natürlich hier auf die Tiere, ja, das empfinden wir auch oder können wir überhaupt erst dadurch als schützenswert empfinden. Wo würden wir denn heute Tiere in freier Wildbahn noch so auf eine Art und Weise erleben können, dass sich in uns dieses Bedürfnis regt, ja stimmt, das ist ein Teil der Schöpfung und deshalb auf jeden Fall müssen wir alles dran setzen, um diese zu erhalten.
Also ich muss mir ein Tier nicht eingesperrt angucken, um seine Schönheit zu begreifen. Also ein Film von Richard Attenborough und anderen tollen Tierfilmern erweckt in mir doch auch das Gefühl und da sind die sogar in der freien Wildbahn gefilmt worden.
Ja genau, also und genau das würde Peter auch sagen. Zum Beispiel, aber auch andere, die sagen, also das Tier, was du im Zoo siehst, selbst wenn es unter den besten Bedingungen, die ein Zoo bieten kann, gezeigt wird, ist kein Tier in freier Wildbahn. Du siehst ein Tier nicht so, wie es in freier Wildbahn wäre. Du lernst etwas Trügerisches. Du siehst etwas, das ist nicht damit gleichzusetzen, was dieses Tier eigentlich ist.
Und es ist extrem verhaltensgestört. Bei vielen Tieren.
Ja,
sagen,
das
oder?
Ist das oh. ist tatsächlich, das ist tatsächlich. Also es gibt ganz viele Studien dazu zu den Verhaltensstörungen. Zum Beispiel es gab mal eine Untersuchungsgruppe mit 84 Elefanten, die untersucht haben in unterschiedlichen Zoos. Und von dieser Untersuchungsgruppe der 84 Elefanten waren 3/4 verhaltensauffällig. Also die hatten so Hospitalismen, ne? Die wiegten so hin und her, die tappten von einem Punkt auf den anderen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, weil man das so viel sieht, das habe ich auch schon mal im Zoo gesehen, dass die so hin und her schwanken und so Hospitalismen haben, denken viele Leute, ja, das machen Elefanten so. So sind die. Und wenn man Zoologen hört, das machen die in der freien Wildbahn, machen die das nicht. Das gehört nicht dazu. Und die Frage, die sich aber stellt, also wie gesagt, viele sagen, das ist ein Unterhaltungs-, das ist kein Bildungsort, das ist ein Unterhaltungsort und das wird, wenn man ihn gut will, nur dann ein Bildungsort, wenn das sehr gut wissenschaftlich begleitet wird.
Alex hat jetzt sehr, sehr deutlich gemacht, glaube ich, was er persönlich denkt. Das höre ich bei dir noch nicht so raus, Urs. Also du zitierst gerade sehr viel. Ist es für dich ein Bildungsort, ein Unterhaltungsort?
Also so wie wir den nutzen mit den Kindern, ist es ein Unterhaltungsort. Das ist ein Unterhaltungsort und die Kinder sehen da auch Tiere. Aber wenn man auch ehrlich ist, da ist ein toller Spielplatz. Das ist jetzt, wo die groß sind, nicht mehr so wichtig. Aber früher war das total wichtig. Und ich würde sagen, also wir für uns und auch wenn wir Gastkinder dabei hatten, sind da auch ganz entscheidend, auch wegen dem tollen Spielplatz, im Allwetterzoo hingegangen.
Mhm. Alex, du hast ja den Unterschied schon teilweise angedeutet, dass es natürlich wichtig ist, dass wir gut geführte Zoos haben, dass es solche und solche gibt. Ich denke, es gibt auch ganz unterschiedliche Standards in unterschiedlichen Ländern, bei denen du bei einigen Zoos sagen würdest, bitte auf gar keinen Fall so die Tiere zu halten. Könnt ihr euch vorstellen, dass so wie wir heute auf die Völker schauen gucken, die wir eingangs erwähnt haben, wo wir jetzt sagen, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar, das darf man auf gar keinen Fall so machen, dass nachfolgende Generationen gucken auf unser Verhalten und sagen, Tiere einsperren im Zoo, ekelhaft. Wie konntet ihr das nur zu eurer Freude machen? Wie seht ihr da die Entwicklung?
Ich glaube, es wird eine ganz andere Entwicklung geben. Wenn sich die Populationen von einzelnen Tierarten stabilisieren würden und die Tiere hätten ganz viel Platz in der freien Natur und könnten erleben. Dann wäre es so, wie du es sagst. Aber ich befürchte, es wird eher anders werden. Es wird nämlich so werden, dass der Mensch immer mehr Platz in der Welt einnimmt und es immer weniger Platz für Tiere gibt. Und der einzige Ort, wo sie überhaupt noch überleben können, das werden sowas wie zoologische Gärten sein. Und das sagen auch viele Leute zum Beispiel auf diese Frage mit den, da sind ja 80% Tiere, die sind gar nicht vom Aussterben bedroht. Da sagt zum Beispiel der Zoo Hellerbrunn, sagt, ja, noch nicht. Wir bereiten hier vor, was noch kommen wird und haben hier die Tiere. Die Frage ist, die sich für mich stellt, ist ein Überleben, also nur ein Überleben ein Wert an sich. Auch wenn die in Situationen leben, die nicht ihrem natürlichen Lebensfeld in freier Wildbahn entspricht, muss man sagen, okay, wenn das nicht mehr geht, weil der Mensch sich so ausbreitet, ist es dann besser, die Art verschwindet komplett, oder ist es besser, ein paar überleben in Gefangenschaft?
Eine sehr, 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 sehr düstere Perspektive, die du da zeichnest. Wir haben sehr, sehr viel über zoologische Gärten, Zoo jetzt gesprochen und über die Gesellschaft. Wir haben noch nicht so übers Christsein und in den Zoo zu gehen gesprochen, worum es uns ja eigentlich gehen soll. Also wenn wir uns zur Unterhaltung eingesperrte Tiere angucken, egal ob das jetzt auch positive Nebeneffekte hat oder nicht, ist das Sünde oder nicht? Uns die eingesperrten Tiere anzugucken. Was würden da die großen Kirchenväter und Mütter eurer Meinung nach zu sagen? Ah,
Kirchenväter und Mütter weiß ich jetzt gerade nicht, aber mit Blick in die Bibel, sowohl ins Erste als auch ins Zweite, ins Neue Testament, wird eigentlich immer oder werden Tiere vor allen Dingen immer in großen prophetischen Visionen gebracht. Also zum Beispiel Jesaja, ne? Der Prophet des Alten Testaments, den hören wir vor allen Dingen im Advent, der zeichnet immer Visionen am Ende aller Tage. Also wenn kein Leid mehr sein wird, ja, dann wird es so sein, dass weder Wolf oder dass der Wolf beim Lamm wohnen wird oder der Panther beim Böcklein oder das Kalb und der Löwe. Ich zitiere die Schrift.
Ja, aber zu lange. Aber das sind doch Symbole.
Böcklein war eins zu viel.
Ja, Böcklein war eins zu viel. Das Böcklein hat.
Also was ich damit sagen will, diese prophetische Vision beschreibt also eine zukünftige Welt, die absolut in Harmonie und in Frieden lebt mit allen Wesen, die zur Schöpfung gehören.
Also was ich noch sagen will, das erste Artenschutzprogramm, von dem wir wissen, das ist ja die Arche Noah. Ne? Das ganze Ding mit der Arche Noah heißt ja, okay, Noah, du kannst deine Familie mitnehmen, aber wichtig ist, von jedem Tier muss die Art erhalten werden. Ich meine, genau das heißt es ja, deswegen sollen es ja Paare sein, damit die Kinder kriegen können, dass das so nicht funktioniert, ist alles klar, und dass das so nicht war, ist auch alles klar. Aber der theologische Gedanke von dem, der das geschrieben hat, ist, die sind alle schützenswert und die sollen alle überleben. Die sollen alle überleben. Also was ich sagen kann, was so dieser ganze Punkt Unterhaltung und so hat in der Bibel nicht so viel Platz, weil die Leute früher eher ums Überleben gekämpft haben und gar nicht so viel Freizeit hatten und sich überlegen mussten, gehen wir uns ein Tier angucken oder doch lieber Popcorn essen. Das hat ja nicht so einen Punkt. Aber was ein Punkt ist, Artenschutz und auch was wir eben gesagt haben über Herrscher sein, Verantwortung für alles, was so lebt, die gibt es, und insofern würde man sagen, also biblisch gesehen, Artenschutzprogramme auf jeden Fall.
Ich möchte noch mal einmal einen Schritt zurückgehen zu diesem Thema des Ausstellens, ja, also diese zoologische Idee, Menschen die Tiere auch zu präsentieren, also auf artgerechte Haltung, ja, aber sie ihnen zu zeigen. Ich finde, das ist ein total wichtiger Gedanke, denn alter Prof von mir, der hat gesagt, ja, alles was wir sehen noch mal, was wir begreifen können, ja, das erfährt überhaupt erst eine Wertigkeit. Er bezog sich, ist jetzt nicht unser Thema in dieser Folge, aber auf diese Intensivtierhaltung. Ja? Dieses Einfärchen und Züchten und natürlich dann auch Schlachten von Tieren. Da sagte er, wir alle haben irgendwie schon ein Gespür dafür, dass das nicht geht und dass das nicht in Ordnung ist. Weil, ob Tier oder Mensch, wir atmen alle die gleiche Luft. Wenn uns das aber nicht klar ist, wenn wir das nicht sehen, wenn wir das nicht begreifen können, dann neigen wir Menschen, glaube ich, schon dazu, dass es uns egal ist, beziehungsweise es einfach dieses Thema keine Wertigkeit erfährt.
Ich komme nochmal zum Thema Wegsperren, eingesperrt sein. Ich glaube, wir haben über viele, viele hundert Jahre gedacht, es gibt den Menschen als Krone der Schöpfung und alle danach sind irgendwie ähnlich dumm oder ähnlich intelligent. Davon sind wir inzwischen zum Glück weg. Wir sperren aber Tiere ein, die ja deutlich intelligenter und deutlich feinfühliger sind, als wir das vielleicht in früheren Jahrhunderten angenommen haben. Und wird es da nicht problematisch, gerade wenn wir mal auch den Bereich von Zoos verlassen und in die Tiefsee gehen, wenn wir uns Aquarien anschauen?
Ja, genau das gleiche Thema.
Ich erinnere mich an ein ganz, ganz leidenschaftliches Interview, das ich irgendwo in den Öffentlich-Rechtlichen mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es bei Lanz war oder wo auch immer, wo ein, ja, man kann das nicht anders sagen, ein Aussteiger aus der Aquarienszene davon berichtete, wie er einen Mondfisch pflegen, kann man hier auch nur in Anführungsstrichen sagen, pflegen sollte und der ganz, ganz abgestoßen ist davon, diese Tiere, die er als sehr intelligent, sehr feinfühlig beschreibt, dass der die da eben einpferchen musste in diese kleinen Aquarien.
Ja.
Also ist das nicht dann Sünde, diese Tiere einzusperren, diese Tiere eben nicht in der freien Wildbahn, sei sie jetzt an Land oder unter Wasser, leben zu lassen?
Ich glaube, hier haben wir vor allem erstmal das große Problem, dass, wenn es auch in dieser Diskussion um Zoos und so weiter geht, wenn wir Mitleid haben, dann haben wir erstmal Mitleid mit Säugetieren. Also Tiere, die wir irgendwie besser verstehen können, weil die so ähnlich funktionieren wie wir. Und so ein Fisch und so ein Insekt, ne, das merkst du ja auch immer, wofür kannst du, wenn der Panda ausstirbt, fangen alle an zu schreien, wenn der eitrige Grottenolm-Grünfrosch ausstirbt, denken alle, hässliches Scheiß, wie kann euch einer fressen. Ne? So, das ist erstmal, und da muss man sagen, das
Punkt
ist...
Punkt 1, hat es ein Gesicht.
Genau, hat es ein Gesicht, ist es irgendwie niedlich. Das ist biblisch, würde ich sagen, vollkommen egal, weil alle, kannst schon mal drücken, weil alle ein Ausdruck von Gottes Liebe sind. Alle sind ein Ausdruck von Gottes Liebe. Alle Viecher, auch die richtig, richtig für unsere Augen hässlichen und so weiter.
Also ich habe einen interessanten Kommentar gelesen von Henrike Hertram, ist eine praktische Theologin von der Uni Paderborn. Die plädiert ganz klar für eine Theologie der Tiere. Und sie hebt einfach nochmal hervor, dass die Geschöpflichkeit oder sie sagt die Mitgeschöpflichkeit der Tiere...
Das ist aber komplett. Mitgeschöpflichkeit soll heißen, die sind ja auch lebende Wesen,
ganz genau, wie du und ich. Ganz genau. Sie leben, sie atmen.
Wir kommen alle aus demselben Ursprung, kann man sagen.
Ganz genau, das ist der Punkt, ja. Das Problem wird, wenn man oder entsteht dann, wenn wir diese Mitgeschöpflichkeit, ich sag's nochmal, in einem klar hierarchischen Denken parken und sagen, naja, klar, also Mitgeschöpflichkeit schön, aber der Mensch steht immer an der Spitze der Herrschaft und darf damit natürlich über die Tiere verfügen. In der Bibel so nicht angelegt, nee, in keinster
Fall.
Weise.
Auf gar keinen Fall, nein, nein.
Weil, warum nicht angelegt? Ich dachte, wir haben gerade festgelegt, es heißt, macht euch die Erde untertan, das hat dann aber auch viel Verantwortung.
Ja, aber aus dem Gedanken der Mitgeschöpflichkeit, der Verantwortung füreinander heraus. Das heißt nicht, ich darf dich ausnutzen oder ich darf dich gar ausbeuten. Und noch, also ich fand es wirklich interessant, ist mir so noch nicht aufgefallen, ja, Gott er schuf sowohl die Tiere als auch die Menschen am sechsten Tag, an ein und demselben Tag.
Genau, und der Autor hat das nicht aus. Der Autor hat das nicht aus Zufall geschrieben.
Das glaube ich auch nicht.
Also da würden die, behaupte ich jetzt, ne, aber die Exegetinnen und Exegeten würden sagen, das ist total wichtig, was ist am ersten Tag, was wird gemeinsam geschaffen,
ganz
genau. Das ist alles eine theologische Aussage. Richtig. Das heißt, das auf dieselbe Stufe zu stellen.
Das ist ja ein Funktionsprinzip, das genauso wie eine Kardanwelle richtig funktioniert.
Also ihr wollt sagen, weil es am selben Tag erschaffen wurde, hat es eine gewisse Gleichwertigkeit.
Ja, natürlich. Also ich lese das da raus. Also
Ja, also ich würde das auch absolut so sagen.
Ja, meine Herren, die Zeit ist um, das Stündlein hat geschlagen. Ich frage euch also nach dieser Runde, ist es Sünde, in den Zoo zu gehen? Alex?
Nein.
Ich befürchte ja, man kann aber immer über Reflexionen es vielleicht ein bisschen besser machen. Der Verband für zoologische Gärten sagt, wenn ihr in den Zoo gehen wollt, dann geht in einen wissenschaftlich geführten Zoo, der uns Erkenntnisse bringt und wirklich was bei Artenschutz macht. Und das sind aber nur 56 Zoos in Deutschland.
Aber ist es für euch daheim an den digitalen Endgeräten Sünde? Schreibt uns gerne eure Meinung, wie ihr uns erreichen könnt. Das steht in den Shownotes. Und schreibt uns bitte auch, wenn ihr Themenvorschläge habt oder wenn Alex und Urs euch mal was vorpredigen sollen, denn das ist hier ja verboten. Das tun die aber sehr, sehr gerne.
Wir kommen auch zu euch.
Ja, wie man heute auch wieder hat hören können.
Ich glaube, wir schicken euch Sprachnachrichten. Sehr lange Sprachnachrichten.
Ganz ohne pastorale Hupe. Davon hat Alex heute eine kassiert und Urs, du gleich derer. Zwei. Deshalb, Alex, muss Urs welches Wort im nächsten Podcast einbauen?
Gladiator.
Ha, sehr, 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 sehr schön. Und das Thema beim nächsten Mal wird dieses sein.
Ist es Sünde, gewinnen zu wollen?
Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
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 Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.